ARD. NDR Kultur. Mikado.
Erkennt ihr das Geräusch? Wenn sie im Tonstudio Weihnachtslieder aufnehmen, dann heißt es immer mehr Glöckchen. Das durfte doch auch gerade heute bei uns nicht.
ARD. NDR Kultur. Mikado.
Mehr Glöckchen. Ja, wir haben aber noch mehr als Glöckchen, um euch in Weihnachtsstimmung zu bringen. Es ist heute die Bücherwurm-Wunschzettel-Sendung. 5 Bücher habe ich dafür mitgebracht und ihr entscheidet, welches davon auf eurem Wunschzettel landet. Der Weihnachtsmann hat seine Elfen als Helfer und ich habe Elfinnen. Also fast, Julia, oder?
Also als Elfe hat mich noch keiner bezeichnet, aber ich spiele heute gerne die Elfe für dich.
Ich sitze hier übrigens in einem schönen Grinch-grünen Pullover. Also bei mir ist auch Weihnachtsstimmung optisch angesagt. Da habt ihr eben gerade schon die schöne Stimme von Schauspielerin Julia Nachtmann gehört. Sie liest heute für euch aus den Büchern vor. Und Elfe Nummer 2 ist in unserem Außenstudio. Unsere Bücherfinderin Wiebke Koinicke. Hallo Wiebke.
Hallo, ja.
Wie schwer war denn die Entscheidung für dein heutiges Buch?
Ich würde sagen -10, gar nicht schwer. Du sagst ja Wunschzettelsendung. Also es war schon lange ein Wunsch von mir, mal ein Detektivbuch vorzustellen.
Aha, du stellst uns heute das Buch Baskerville Hall vor, das geheimnisvolle Internat der besonderen Talente. Was macht dieses Internat so geheimnisvoll?
Ja, unter anderem, dass man sich dort nicht einfach so anmelden kann, sondern eingeladen wird. Und eingeladen wird nur, wer besondere Talente hat. Wie zum Beispiel unsere Hauptfigur Arthur, der eine besonders gute Beobachtungsgabe hat. Und um mal die Vorfreude zu steigern, das Buch ist eine gelungene Mischung aus Harry Potter und Sherlock Holmes.
Wow, da setzt du aber auch den Standard jetzt gerade sehr hoch. Das klingt aufregend. Wir freuen uns drauf und hören schon mal in den restlichen Büchergeschichten. Schenkeschrank. Was lesen wir heute noch mit den Ohren?
Holly, Herbert und die Fleischfresserpflanze von Maya Konrad. Hier erwartet euch ein rasantes Abenteuer für die ganze Familie. Alle ab 8 können Holly und Herbert bei der Befreiung einer außergewöhnlichen Pflanze zur Seite stehen. Sepia und das Erwachen der Tintenmagie von Theresa Bell. Entdeckt mit uns Sepias fantastische Welt. Der erste Teil einer Trilogie für alle ab 10 steckt voller Spannung und Magie. Im Buchtest für den Dezember ist The Game, das Spiel erwacht von Christian Thielmann. Vollgepackt mit Rätseln, Überlebenskampf und ganz viel Freundschaft. Geeignet für alle ab 10. Unsere beiden Buchtestkinder haben The Game für euch schon gecheckt und erzählen euch später davon. Und dann haben wir auch wieder ein Buch für die Kleinsten. Mit Archibald allein im Wald von Norman Klar wird es weihnachtlich bei uns. Wir lernen die Tanne Archibald kennen, die so gern ein Weihnachtsbaum werden will. Eine zauberhafte Geschichte für alle ab 2,5.
Und weil ich ja eure Augen bin, kann ich euch sagen, alle Bücher sehen auch echt toll aus. Die würden euch im Buchladen sofort auffallen. Also Archibald zum Beispiel ist umringt von Tieren und es gibt etwas an ihm, das sehr besonders ist. Er sieht ein bisschen anders aus als andere Bäume, aber dazu dann nachher mehr. Jetzt aber mal los, die Bücherauswahl ist da. Ihr habt den Zettel und den Stift bereit, um alle Fragen zu den Büchern zu beantworten. Es ist ja wie immer, ne? Alle 5 Antworten zusammen bei uns einsenden und dann habt ihr die Chance, euer Lieblingsbuch der Sendung zu gewinnen. Julia, auf dein Los geht's los.
Gut, dann mal los.
Unser erstes Buch.
Holly, Herbert und die Fleischfresserpflanze von Maya Konrad.
Und darum geht's.
Die Hauptrollen spielen, na klar, Holly, Herbert und eine fleischfressende Pflanze. Aber der Reihe nach. Holly bekommt die eben genannte Pflanze auf einem Trödelmarkt. Herr Pula heißt die. Und Herr Pula hat viele Talente, die für eine Pflanze ganz schön überraschend sind. Er kann sprechen, kochen und er kann sogar Mathe. Aber dann wird Herr Pula entführt. Und da kommt Herbert ins Spiel. Er ist sofort zur Stelle, um Holly bei der wichtigsten Aufgabe überhaupt zu unterstützen. Herr Pula muss gerettet werden.
Die Mikado-Redaktion meint,
Die perfekte Mischung aus Witz und tollem Schreibstil mit einer gehörigen Portion Detektivabenteuer. Auf die Idee muss man erst mal kommen. Eine fleischfressende Pflanze, die sich Herr Pula nennt und eigentlich vegetarisch lebt und auch sonst ganz anders ist, als man denken würde. Mega. Und überhaupt, in dieser Geschichte werden alle mit ihren Eigenheiten genauso akzeptiert, wie sie sind. Das finden wir richtig gut.
Das perfekte Buch für
alle ab 7 oder 8. Anknüpfungspunkte findet bei diesem Roman sicherlich jeder und jede. Schwierigkeiten in Mathe, das Aufwachsen bei einem alleinerziehenden Elternteil oder wenn man beim Thema Klamottenwahl so gar kein modisches Händchen hat und deshalb optisch immer ein bisschen rausfällt. All sowas kommt im Buch vor, tut aber der Freundschaft zwischen Holly, Herbert und Herrn Pula keinen Abbruch. Eine turbulente Detektivgeschichte, die in jedem der kurzen Kapitel das Anderssein feiert. Einzig über Hollys Mathe-Schummeleien im Unterricht sollte man sich vielleicht Gedanken machen.
Aber auch nur vielleicht. Eine fleischfressende Pflanze, die Vegetarier ist. Ich nenne es dann eher eine Gemüse- und Obstfressende Pflanze, die einen dann auch noch mit ihren Skills in jeder Lebenslage unterstützt. Julia, ich muss beide dringend kennenlernen. Also Holly und ihren pflanzlichen Freund. Geht das?
Na klar. Ich würde vorschlagen, wir schleichen uns mal dazu, wenn Herr Pula und Holly Pizza machen. Das ist nämlich, bevor Herr Pula gekidnappt wird.
Klingt lecker und die Entführung natürlich spannend. Leg los.
Auf der Küchentheke leerte Holly ihren Einkaufsbeutel aus. Eine Packung Mehl, Hefe, eine Flasche Olivenöl, 3 große glänzende Tomaten, eine Zwiebel, ein Basilikumtöpfchen und eine dicke Kugel Mozzarella.
Hervorragend, sagte Herr Pula. Gute Zutaten sind das A und O.
Super, dann kann's ja gleich losgehen, rief Holly. Ich liebe Pizza.
Da fiel ihr plötzlich etwas ein.
Warte kurz,
sagte Holly und rannte in ihr Zimmer. Mit einem gefalteten Papierhut kam sie nach wenigen Minuten zurück und setzte ihn Herrn Pula auf.
Deine Kochmütze!
Herr Pula schielte nach oben.
Gefällt mir!
Auf Wunsch stellte Holly Herrn Pulas Topf direkt vor die Küchenmaschine. Er schüttelte seine Blätter aus und dann ging es auch schon los. Der Pflanzenkoch zog mit seinem Blättermaul die Packung Mehl zu sich heran und bat Holly, sie zu öffnen. Seitlich eingeklemmt in sein Maul ließ er viel zu schnell eine große Menge davon in den Mixtopf rieseln. Eine riesige Wolke aus Mehl entstand, die Holly in der Nase kitzelte und Herrn Pula stark husten ließ.
Eventuell etwas viel auf einmal,
sagte Herr Pula und räusperte sich.
Als nächstes bitte die Hefe.
Unter der Anleitung von Herrn Pula gab Holly die Trockenhefe in den Topf, schüttete die gewünschte Menge Wasser und Öl hinzu und lernte, wie viel eine Prise Zucker ist.
Perfekt, sagte Herr Pula zufrieden und klappte den Deckel mit den Knethaken in den Mixtopf. Jetzt einmal auf die kleinste Stufe stellen, murmelte er und drehte mit seinem Maul an einem der Knöpfe.
Dabei rutschte er ab, landete auf Stufe 10 und mit einem lauten Rumpeln setzte sich die Küchenmaschine in Bewegung. Die Knethaken wurden schneller und immer schneller, bis sie sich so schnell bewegten, dass Holly ihnen kaum noch mit den Augen folgen konnte. Die ganze Arbeitsplatte vibrierte. Der Deckel hob ab und kleine Teigfetzen flogen durch die Luft und landeten auf Hollys Haaren, in Herrn Pulas Blättern und auf der gesamten Arbeitsfläche.
Eventuell etwas schnell, sagte Herr Pula und drehte den Knopf um einige Stufen zurück, bis sich die Knethaken nur noch ganz gemächlich bewegten.
Sagte Holly und überlegte, wie sie es am besten formulieren sollte.
Hast du eigentlich schon mal gekocht?
Eine leichte Röte breitete sich rund um Herrn Pulas Augen aus.
Nun, nicht direkt, sagte er und hüstelte verlegen. Aber ich habe unzählige Male bei Ulla zugesehen. Das ist die Frau vom Flohmarkt, bei der ich vorher gewohnt habe.
Er bekam wieder den verklärten Blick.
Und abends lief bei uns immer Siegfried Schmandts Sendung »Kochen mit Schmand und Liebe« im Fernsehen.
»Du findest ihn wirklich gut, oder?« fragte Holly.
»Er ist und bleibt der Beste«, sagte Herr Pula mit weicher Stimme. »Ich würde alles dafür geben, ihn mal persönlich zu treffen.«
Na, ob das wohl noch passieren wird, lernt Herr Pula Siegfried Schmand kennen und ist er wirklich so toll? Das erfahrt ihr, wenn ihr Holly, Herbert und die Fleischfresserpflanze von Maja Konrad lest. Erschienen ist das Buch im Carlsen Verlag. Und hier kommt die erste Gewinnspielfrage zu diesem Buch.
Genau. Wie heißt der berühmte Fernsehkoch, den Herr Pula so mag?
Na, erinnert ihr euch? Was, Herr Quark? Nein, Herr Sahne auch nicht. Damit habt ihr schon eine von fünf Fragen und wir sammeln weiter. Und das nächste Buch ist das Fundstück von meiner Bücherwurm-Kollegin Wiebke Koenicke. Hallo nochmal, Wiebke.
Hallo. Ja, also das Buch heißt Baskerville Hall, das geheimnisvolle Internat der besonderen Talente von Ali Standish. Und es spielt in Schottland und England vor 165 Jahren. Damals gab es ja zum Beispiel noch Pferdekutschen. Es ist die Geschichte des neunjährigen Arthurs, der in sehr ärmlichen Verhältnissen in Edinburgh aufwächst, mit seiner geliebten Mom, wie er immer sagt, seinen fünf Schwestern und seinem Vater, der eigentlich Kinderbuchillustrator ist, aber unter Depressionen leidet, keine Jobs mehr bekommt und so seine Familie nicht mehr ernähren kann. Und deswegen beschließt der neunjährige Arthur, dass er beim Fleischer anheuern will, um Geld zu verdienen. Doch er bekommt einen Brief, auf dem Folgendes steht.
Sehr geehrter Mr. Doyle, ich freue mich, Sie darüber in Kenntnis zu setzen, dass Sie zum Schuljahr 1868 in Baskerville Hall angenommen wurden. Baskerville Hall ist die erlesenste und fortschrittlichste Bildungseinrichtung der gesamten britischen Inseln und hat einige der größten Gelehrten unserer Zeit hervorgebracht. Aufgrund unserer bahnbrechenden und unkonventionellen Lehrmethoden halten wir unsere Erfolge allerdings strengstens vor der Öffentlichkeit geheim. Daher muss ich Sie bitten, niemandem von diesem Schreiben zu erzählen, abgesehen von Ihrem engsten Familienkreis selbstverständlich. Also, sind Sie bereit, alles, was Sie bisher zu wissen geglaubt haben, in Frage zu stellen? Hochachtungsvoll, Professor George Edward Challenger, Direktor von Baskerville Hall. PS, das Schuljahr beginnt morgen.
Morgen. Das ist sehr spontan. Da kann man nicht mal mehr den Lieblingspulli vorwaschen.
Ja, das kannst du aber laut sagen. Arthur will auch nicht gehen, weil er ja die Familie unterstützen will. Aber seine Mutter und sein Vater freuen sich so sehr für ihn, seine kleinen Schwestern auch. Und auf der zweiten Seite des Briefes steht übrigens, dass Arthur nichts für die Schule bezahlen muss.
Oh.
Also, schließlich packt Arthur seine sieben Sachen und geht zum beschriebenen Treffpunkt. Dort wartet der Direktor Challenger auf ihn. Und nicht etwa in einer Pferdekutsche, sondern in einem, ja, pass auf, Luftschiff.
Wow, das ist mal ein Auftritt.
Allerdings. Und das ist nur der Anfang von vielen wundersamen Dingen, die Arthur sehen und lernen wird. Lass uns doch mal von der Landung des Luftschiffes hören.
Unbedingt. Und das macht Julia Nachtmann heute für uns.
Wir sind da, oder? Rief er aufgeregt. Das da unten ist Baskerville Hall.
Sehr richtig, antwortete der Direktor und warf einen Blick auf seine Taschenuhr. Und zwar keine Sekunde zu früh. Im Näherkommen konnte Arthur eine Reihe von Gewächshäusern ausmachen. Dahinter lag ein aufwendig angelegter Garten mit einem Labyrinth aus Hecken und Beeten und verschlungenen Pfaden. Auf der anderen Seite der Villa erstreckte sich ein Flickenteppich aus kleinen Bauernhäuschen, Ställen und anderen unterschiedlich gut instand gehaltenen Nebengebäuden. Über einem davon kräuselte sich leuchtend violetter und grüner Rauch aus dem Schornstein. Challenger steuerte das Luftschiff zu einer Art Scheune, immens groß und halb im Wald versteckt. Als sie sich dem Boden näherten, watschelte ihnen ein großer Vogel mit krummem Schnabel und Stummelflügeln in den Weg und zwang Challenger, das Ruder herumzureißen. Von so einem Vogel hatte Arthur mal ein Bild gesehen in einem Buch mit dem Titel »Alice im Wunderland«. Aber das konnte doch kein...
Didi, aus dem Weg, schrie Challenger.
Sir, war das etwa gerade ein Dodo?
Zumindest sowas in der Art. Unseres Wissens ist Didi die letzte lebende Nachfahrin der Gattung Didus ineptus.
Dann setzten sie auf mit einem Rums, der Arthur in sämtliche Knochen fuhr.
Da sind wir, erklärte Challenger. Willkommen in Baskerville Hall. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden.
Mr. Challenger? Arthur hatte ein Schild entdeckt. Betreten verboten, lautete die Aufschrift. Extrem gefährliches Moorgebiet. Machen Sie jetzt kehrt, wenn Sie nicht den sofortigen Torftod sterben wollen. Der ist wirklich unangenehm.
Klingt aber leicht beunruhigend.
Tja, ein Mittel, sich ungebetene Besucher vom Leib zu halten, so erklärt das der Direktor Challenger. Da sind ja auch wirklich ungewöhnliche Gestalten, die es im Internat gibt. Also einige hat Arthur ja im Anflug schon gesehen. Da ist der Dodo namens Didi. Und daneben gibt es dann auch noch Wasserspeier, Trolle, popelnde Affen. Das alles deutet darauf hin, dass es nun wirklich keine gewöhnliche Schule ist. Wie aufregend das für Arthur ist, der bis vor kurzem noch dachte, er darf gar nicht mehr auf die Schule gehen, sondern muss beim Fleischer anheuern, um für seine Familie Geld zu verdienen. Das kann man sich, glaube ich, vorstellen.
Total. Und ich glaube, alles, was popelnd ist, finden Kinder sowieso per se immer lustig. Das ist auch mal gut. Wir hören noch mal rein in eine Stelle, an der Arthur einige seiner zukünftigen Mitschüler kennenlernt.
Wann geht es denn wohl los mit dem Unterricht? Grover zuckte mit den Schultern. Über Zeitliches denke ich nicht viel nach, sagte er. Jede Sekunde ist doch bloß ein weiterer Schritt auf das unausweichliche Ende zu. Ach, aber wo wir gerade von Enden reden, wollt ihr mal meine abgepausten Grabinschriften sehen? Er hielt ihnen eine Mappe hin, die mit Zetteln unterschiedlichster Größe vollgestopft war. Irene und Arthur wechselten einen Blick. Grabinschriften? Wiederholte Arthur. Ja, ist so ein Hobby von mir, seit meine Mutter mir verboten hat, Tierknochen zu sammeln. Das war mal eine Enttäuschung.
Vielleicht kannst du sie uns ein andermal zeigen, lehnte Irene höflich ab. Wir wollten eigentlich gerade was essen.
Wieder zuckte Grover mit den Schultern, kramte dann in seiner Tasche und steckte sich ein Zitronenbonbon in den Mund. Schließlich schlenderte er davon. Arthur wandte sich Irene zu.
Ich hab noch nie jemanden getroffen, der so... Grover wirkt vielleicht auf den ersten Blick wie ein ziemlich komischer Vogel, schaltete sich ein Mädchen ein, das sich gerade Tee in eine der bunt zusammengewürfelten Porzellantassen schenkte. Aber wenn man ihn besser kennt, ist er echt klasse.
Es hatte rote Wangen und das sommersprossige Gesicht war von krausen roten Locken umgeben. In seiner Stimme meinte Arthur einen irischen Akzent zu erkennen und es trug ein äußerst sonderbares Kleid, das komplett aus zusammengenähten Taschen zu bestehen schien. Daraus quollen die verschiedensten Dinge hervor. Oranges Nähgarn, ein Rosmarinzweig, eine silberne Metallspirale.
»Ich bin Mary«, stellte sich das Mädchen vor. »Aber meine Freunde nennen mich Pocket.«
»Passt ja«, bemerkte Irene. Das Mädchen erinnerte Arthur ein wenig an seine eigene Mary zu Hause und der Gedanke versetzte ihm einen Stich. Er fragte sich, was seine Familie wohl gerade machte. Pocket lachte.
»Ich finde einfach, Mädchen brauchen Hosentaschen, auch ohne Hose. Wo soll man denn sonst alles verstauen, was man so braucht?«
»Zum Beispiel Mäuse?« Arthur deutete grinsend auf die winzige rosafarbene Schnauze, die aus einer Tasche an Pockets Schulter lugte.
»Genau, von Würmern und Kröten ganz zu schweigen.«
Pocket steckte dem Tier einen Kekskrümel zu und die Schnauze verschwand wieder.
»Seit wann bist du schon hier?« wollte Irene wissen. »Gestern. Kamen eure Einladungen auch so überraschend?«
»Das kann man wohl sagen,« antwortete Arthur. »Ich habe meine erst gestern gekriegt.« Pocket riss die Augen auf.
»Wirklich? Verrückt. Ich meine schon vor Wochen, aber die kam auch aus völlig heiterem Himmel. Ich dachte immer, die Direktorin von meiner alten Schule könnte mich nicht leiden. Naja, oder zumindest nicht meine Erfindungen, die ich immer mitgebracht habe. Dabei muss sie mich hier empfohlen haben.«
Arthur runzelte die Stirn. Warum hatte er seinen Brief erst Wochen nach den anderen bekommen?
Ja, das ist eine der vielen Fragen, die sich Arthur erstmal stellt. Und die Beantwortung dieser Fragen wird in so einigen Abenteuern enden. Das kann ich versprechen. Vielleicht ist es einigen von euch schon aufgefallen. Unsere Hauptfigur heißt ja Arthur Doyle. Und später wird auch eine Figur namens Watson dazukommen. Mhm. Und bei Watson, an wen denkst du da, Maya?
Es ist wohl Dr. Watson von Sherlock Holmes, Wiebke.
Ja, auf jeden Fall. Baskerville Hall, das geheimnisvolle Internat der besonderen Talente von Ali Standish, erzählt nämlich mit sehr vielen fiktiven, das heißt ausgedachten Ausschmückungen, Die Geschichte von Arthur Conan Doyle, dem berühmten Autoren und Erschaffer des Meisterdetektivs Sherlock Holmes. Und Arthur Conan Doyle, der lebte tatsächlich 1859 in Edinburgh mit seiner Mom, seinen Geschwistern und seinem alkoholkranken Vater und ging dann auf ein Internat. Die Geschichten um Sherlock Holmes hat er dann aber nicht im Internat erfunden, sondern viel, viel später, nach seinem Medizinstudium. Da hat er nämlich eine Arztpraxis eröffnet, in die zeitweise nur wirklich wenige Patienten kamen. Und da hat er dann so ganz allein in seiner Praxis angefangen zu schreiben über den berühmten Sherlock Holmes. Ein Buch, das zu den meistverkauften Büchern der Welt gehört.
Guckt mal, wenn euch langweilig ist, dann fangt ihr an zu lesen und der hat angefangen zu schreiben.
Ich dachte auch, spricht das jetzt gegen ein Medizinstudium?
Ich glaube nicht, aber vielleicht muss man überlegen, wo man seine Praxis eröffnet. Das hätte ich vielleicht nochmal so als Tipp mitgegeben. Es klingt auf jeden Fall interessant. Geht's denn auch in Baskerville Hall detektivisch weiter?
Ich zitiere einfach mal einen Lehrer von Arthur, und zwar: An dieser Schule legen wir Wert auf Einfallsreichtum und Erfindergeist. Hier gibt es keine gluckenhaften Gouvernanten und verknöcherten Lehrmeister. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass gewisse Risiken auf dem Weg zu einer guten Bildung unerlässlich sind. Und wir erwarten von ihnen, dass sie diese Risiken eingehen. Diese Risiken wird es geben, nicht zu knapp. Und Arthur muss da mit seinem detektivischen Gespür und vor allem mit seinen Freunden durch.
Also wem würdest du denn dieses spannende Buch besonders empfehlen?
Ja, also die offizielle Altersempfehlung lautet ab 10 Jahren. Ich würde aber sagen, das müssen dann schon wirklich geübte Leser sein. Ich würde eher denken ab 11, 12. Es kommen halt ab und an wirklich mehr englische Wörter oder Namen vor. Ich habe es meinem 9-Jährigen vorgelesen, der eigentlich auch ein Vielleser ist. Und da gab es natürlich manchmal Erklärungsbedarf. Zum Beispiel, was ein Luftschiff ist. Das kann man sich vorstellen wie überdimensional große Luftballons und unten dran so eine kleine Box, in der gesteuert wird. Er spielt ja immerhin 1868. Aber der Geschichte, der konnte er super folgen. Die wird rasant und spannend erzählt. Die Charaktere werden vielseitig und lebendig beschrieben. Und für die vorlesenden Erwachsenen, da gibt es ja noch dieses Extraschmankerl, dass sie Figuren wiedererkennen, die sie aus Arthur Conan Doyles Büchern kennen. Allen voran natürlich Sherlock Holmes, aber auch seinen Gegenspieler Moriarty, das kriminelle Genie. Also eine absolute Empfehlung.
Und jetzt fehlt noch genau eine Sache, die ist wichtig für unsere kleinen Rätselgenies, nämlich: Was ist die Gewinnfrage zu dem Buch?
Mit welchem berühmten Gefährt wurde Arthur abgeholt und nach Baskerville Hall gebracht?
Ich glaube, ihr habt eine Ahnung.
Jeden Tag hab ich eine neue Sehnsucht. Jeden Tag wünsch ich mir Sachen, weil ich denke, dass es irgendwie doch gehen muss, dass diese Sachen mich glücklicher machen. Doch diese Sachen sind nur Sachen und ich denke grad, dass ich von ziemlich vielen Sachen eine Menge hab. Also nehm ich mir den Stift, rede Tacheles und wünsch mir eine Sache, die gar keine Sache ist. Ich setz mich an den Schreibtisch und mach mich für ein Wunder bereit. Sie sagen, das ist nicht so richtig realistisch. Mir egal, jetzt ist Wunschzettelzeit.
Normalerweise schreibe ich selten, aber heute ist ein Tag, an dem ganz neue Regeln gelten, weil mein Herz mir was sagt.
Hier kommen ein paar Wünsche von mir, man bringe mir Stift und Papier. Ich werde sie in Schönschrift notieren, auf meinem XXL-Wunschzettel. Irgendetwas fällt mir noch ein, kein Problem, ich quetsche es mit rein. Die schönste Jahreszeit, um Texter zu sein, ist jetzt auf meinem XXL-Wunschzettel. Ich wünsch mir kein neues Spielzeug, was ich will, kommt nicht in den Schrank. Nix zum Aufbauen oder Hinstellen, nur ein bisschen was mit Herz und Verstand. Dass wir uns mit unserer Meinung nicht anschreien, dass wir cool bleiben, uns wieder zuhören. Und wenn wir merken, dass wir auf dem falschen Dampfer sind, reißen wir das Ruder rum und machen einen U-Turn. Mit der allerschönsten Linkshänderschrift mach ich mich für ein Wunder bereit. Sie sagen, das ist nicht so richtig realistisch. Mir egal, jetzt ist Wunschzettelzeit.
Normalerweise schreibe ich selten, aber heute ist ein Tag, an dem ganz neue Regeln gelten, weil mein Herz mir was sagt.
Hier kommen ein paar Wünsche von mir, man bringe mir Stift und Papier. Ich werde sie in Schönschrift notieren, auf meinem XXL-Wunschzettel. Irgendetwas fällt mir noch ein, kein
Normalerweise schreibe ich selten, aber heute ist ein Tag, an dem ganz neue Regeln gelten, weil mein Herz mir was sagt.
Hier kommen ein paar Wünsche von mir, man bringe mir Stift und Papier. Ich werde sie in Schönschrift notieren, auf meinem XXL-Wunschzettel. Irgendetwas fällt mir noch ein, kein Problem, ich quetsch es mit rein. Die schönste Jahreszeit, um Texter zu sein, ist jetzt auf meinem XXL-Wunschzettel.
Fröhliches Lesen überall, Bücherwurm ist an und wer hört, hat einen knallvollen Bücherschrank und ist Lesefan. Und bei uns genau richtig, es ist die Wunschzettelausgabe vom Mikado Bücherwurm. Hallo bei uns. Spätestens heute fängt es an, richtig weihnachtlich zu werden. Ich habe auch meine Weihnachtssocken an und meinen Punschbecher in der Hand. Ich muss gerade noch mal gucken, welche Weihnachtssocken ich heute überhaupt anhabe. Wartet mal kurz. Ich habe extra die Stiefel. Es sind die mit den Sternchen. Ich hatte es schon wieder vergessen, ich war mir unsicher. Es sind die mit den Sternchen. Also die Weihnachtsstimmung ist in jedem Fall an bei uns. Und für die Kolleginnen habe ich noch schöne, selbstgebackene Kekse mitgebracht. Julia hat schon getestet.
Sehr lecker, sehr, sehr gut. Kann ich nur empfehlen.
Was sollst du auch sagen, ne? Ich sitze ja neben dir. Ich hoffe aber, auf eurem Wunschzettel ist noch ein bisschen Platz für dieses schöne Buch, was jetzt kommt.
Sepia und das Erwachen der Tintenmagie von Theresa Bell.
Und darum geht's.
Sepia wird auserwählt, eine Lehre als Buchdruckerin anzufangen. Von einem der großen Meister der Bücherherstellung persönlich. Wow. Aber irgendwas stimmt nicht in der wunderschönen Hafenstadt Flohall. Tinte verschwindet. Komische Gestalten huschen durch die Stadt. Und schließlich verschwinden die großen Meister. Was es damit wohl auf sich hat? Zusammen mit zwei anderen Lehrlingen versucht Sepia, diese Rätsel zu lösen und ihren Meister zu retten.
Die Mikado-Redaktion meint:
Ohne zu übertreiben, kann man sagen, dass Theresa Bell ein Roman gelungen ist, der es mit Harry Potter und Co. aufnehmen kann. Alles in der Welt rund um Sepia dreht sich um Bücher. Dazu kommen Magie, Abenteuer und eine Freundschaft, die ihresgleichen sucht. Wer beim Lesen mal wieder in eine ganz andere, zauberhafte Welt entfliehen möchte, die einen vollkommen in ihren Bann zieht, der sollte Sepia und ihre Freunde auf ihren Abenteuern unbedingt begleiten. Und wir sind uns sicher, wer sich auf diese Buchreise macht, bei dem wird Teil 1 der Sepia-Reihe sicherlich nicht der letzte im Bücherregal bleiben.
Das perfekte Buch für...
Das Buch ist geeignet für alle ab 10. Träumer und Abenteuerlustige kommen hier gleichermaßen auf ihre Kosten. Und auch Eltern werden mit Freude in Sepias Welt eintauchen. Mitfiebern werdet ihr ab Seite 1 und wer sie erstmal kennengelernt hat, möchte Sepia bei ihren Abenteuern garantiert unbedingt weiter begleiten. Heißt also, Lesezeit einplanen, denn das Buch mag man nicht mehr aus der Hand legen, bis es ausgelesen ist.
Wow, das klingt wirklich großartig und die magische Vorweihnachtszeit ist der perfekte Zeitpunkt für Julia, uns genau in diese Welt zu zaubern. Ab nach Flohall.
Und plötzlich stand das Funkelfest vor der Tür. Schon Wochen zuvor war die Flohaller Fußnote voll von Berichten über die anstehenden Feierlichkeiten und die Stadt begann, sich vorzubereiten. Die Straßen wurden gefegt, die Fenster geputzt und alles auf Hochglanz poliert, was nicht bereits makellos schimmerte. Sepia erfuhr von den anderen Lehrlingen, dass die Viertel Flohalls jedes Jahr untereinander wetteiferten, welches Viertel am lautesten feierte, und die Händlerinnen und Verkäufer versuchten, sich gegenseitig mit der Dekoration ihrer Geschäfte zu übertrumpfen. Ein Verkäufer hatte sogar als besondere Attraktion eine Schar Buchfinken in seinem Geschäft losgelassen, was dazu geführt hatte, dass die meisten Leute mit verdreckten Hüten und Umhängen aus dem Laden gestürmt waren und die Vögel ebenfalls das Weite gesucht hatten. Familien suchten ihre ältesten Rezepte für Fruchtbowlen heraus und in den Geschäften wurden gigantische Geschenkkörbe und Torten angeboten. Sepia hörte Geschichten über dramatische Kämpfe um die besten Gastgeschenke, bei denen nicht selten mit alten Familienflüchen gedroht wurde. Am Tag des Funkelfests weckte Pagina Sepia früh auf. »Ich möchte dir etwas geben«, sagte sie mit einem geheimnisvollen Lächeln und Sepia schlüpfte neugierig aus dem Bett. Die anderen Lehrlinge waren wohl noch früher aufgestanden und sie hörte das Wasser im Badezimmer rauschen. Pagina holte ein großes, in Seidenpapier gewickeltes Päckchen hinter ihrem Rücken hervor und überreichte es Sepia feierlich. Unsicher nahm sie es entgegen. Es war weich und schwer. »An so einem Tag trägt jeder seine beste Kleidung«, sagte Pagina und stützte die Hände mit einem zufriedenen Gesichtsausdruck in die Hüften. Vorsichtig legte Sepia das Päckchen auf ihr Bett, wickelte das Papier auseinander und zog 4 Kleidungsstücke hervor. Eine luftige Hose aus fließendem, wunderbar weichem Stoff, ein feines Leinenhemd, dazu eine Weste, deren Rückenteil im Licht schimmerte, und einen langen Umhang mit silbernen Knöpfen an den Ärmeln und einer feinen silbernen Naht entlang des Saums. Alles war in tiefstem Tintenschwarz gehalten. Sepia war sprachlos. Es waren die schönsten Kleider, die sie jemals in den Händen gehalten hatte. »Hast du das?« begann sie, aber Pagina schüttelte den Kopf. »Ich habe die Stoffe zur Schneiderei gebracht, aber bezahlt hat Silbersilber alles. Es ist eine Selbstverständlichkeit.« Doch das war es nicht für Sepia, ganz und gar nicht. Ihr war Kleidung nie besonders wichtig gewesen, aber sie hatte noch nie etwas so Schönes und Kostbares besessen.
»Das ist... Danke«, murmelte sie verlegen.
Pagina winkte ab. »Ach, Papalapap, vergiss nicht, dass du hier zwar viel lernst, aber auch arbeitest. Da darfst du auch etwas verlangen. Und jetzt rein in die Klamotten.« Pagina ließ sie allein und mit zitternden Fingern schlüpfte Sepia aus ihrem Nachthemd und in die festliche Kleidung. Alles passte wie angegossen und der Umhang war leicht wie ein Schatten. Sie stellte sich vor, wie die beiden Mädchen der Schneidergilde, die sie vor wenigen Wochen noch auf der Straße gesehen hatte, die Sachen sorgfältig nähten, inmitten von edlen Stoffen mit scharfen Scheren und unendlich vielen glänzenden Knöpfen. Den Rest des Tages tigerte Sepia aufgeregt durch die Druckerei. Angefangen im 2. Stock machte sie eine Runde durch die Bibliothek und ließ ihren Blick sehnsüchtig aus dem Fenster über die Dächer der Stadt schweifen. Dann eilte sie hinunter in den 1. Stock. Sie wusste nicht, wie oft sie die knarzenden Treppen hinauf und hinunter gelaufen war, als ihr Meister, Silbersilbe, plötzlich vor ihr stand. Er hatte dieselbe Festkleidung an wie seine Lehrlinge, aber seine Weste war mit silbernen Fäden durchwirkt und er trug einen eleganten Hut mit einer dünnen silbernen Feder und einem feuerroten Stein daran. An seinem Umhang schimmerte sein Wappen. »Bist du bereit?« fragte der Meister lächelnd. Er sah sie beinahe stolz an. Sepia wusste nicht so recht, was sie antworten sollte. »Danke für die schönen Sachen«, murmelte sie schließlich. Silbersilbe wedelte nur lässig mit der Hand. »Nichts da, das ist eine Selbstverständlichkeit. Immerhin gehörst du dazu.« »Da fällt mir ein.« Er verschwand kurz in der Werkstatt und kam mit einem kleinen Stoffsäckchen in der Hand zurück, das er Sepia reichte. Neugierig schob sie die Finger hinein und zog etwas Glattes, Kühles heraus. Es war eine silberne Anstecknadel mit dem Wappen der Druckerei. Genau so eine, wie Silbersilbe an seinem Umhang trug. Sepia strich mit dem Finger über die fein gravierten Linien, das S, das Buch und die Flamme. Silbersilbe lächelte ihr geheimnisvoll zu und deutete auf die Brosche. »Steck sie an. Vergiss nicht, die Druckerei braucht dich, Sepia. Vielleicht mehr, als du sie brauchst. Ich wünsche dir heute Nacht viel Spaß und keine Gedanken an dunkle Geheimnisse.«
»Ich will sofort was über diese dunklen Geheimnisse wissen. Könnten sie mit der Sonne und dem Mond zu tun haben? Die sieht man nämlich auf dem Buch über Sepia, die zwischen vielen ineinander fließenden Farben kniet. Sie sieht ein bisschen skeptisch aus, also als ob sie nicht wüsste, ob sie gerade einen Freund oder einen Feind ansieht. Wirklich geheimnisvoll. Und in der Buchhandlung sucht ihr dafür nach Sepia und das Erwachen der Tintenmagie von Theresa Bell, erschienen im Thienemann Verlag. Und dieses Buch ist das erste einer Reihe, also seid ihr mit dabei, wenn Sepias Geschichte losgeht und habt noch ganz viel Spannendes vor euch. Aber eins habe ich noch. Die Gewinnspielfrage.
Welcher Buchstabe ist Teil des Wappens der Druckerei, in der Sepia lernt?
Wisst ihr? So, so, dann schnell aufschreiben. Die restlichen Fragen kommen im Laufe des Podcasts. Und habt ihr alle 5 zusammen, dann sendet ihr uns die Antworten und sagt uns, welches der vorgestellten Bücher aus dieser Sendung ihr gewinnen wollt. Und das sendet ihr uns an mikado@ndr.de. Genau dort könnt ihr euch auch mit dem Stichwort Bücherwurm als Testleser bewerben. Denn ihr seid ja die Kinder und damit natürlich auch die Profis für Kinderbücher. Und dieses Mal haben wir Ella und Kjell, die unser Buch des Monats schon vor der Sendung bekommen haben und für euch Test gelesen haben. Hallo ihr beiden erstmal, schön, dass ihr dabei seid. Hallo Ella.
Hallo.
Ella, erzähl mal, wie alt bist du und wo kommst du her?
Ich bin 13 Jahre alt und ich komme aus Meppen.
Und dein Lieblingsbuch ist?
Zwischen Himmel und Erde.
Oh, was ist denn das?
Das ist sehr schön lang und man hat lange was zu lesen. Und das ist, ich weiß nicht, von wem das ist, aber das ist auch mit Pferden.
Ah, okay. Das klingt nach einem schönen Lieblingsbuch. Der Titel klingt schon richtig schön. Woran erkennt man denn in deinem Zimmer schon, dass Weihnachtszeit ist?
Eigentlich noch gar nicht.
Noch nicht, wohlgemerkt. Was ist das Erste, was du dekorierst? Bei mir ist es immer der Nussknacker hinstellen. Das ist die erste Bewegung. Was ist es bei dir?
Wahrscheinlich ein kleiner Tannenbaum auf der Fensterbank.
Sehr schön. Da sind wir dann gespannt drauf. Wir sprechen gleich dann nochmal über das besondere Buch. Jetzt wollen wir erstmal nochmal Kjell kennenlernen. Moin erstmal nochmal Kjell.
Hallo.
Erzähl mal, wie alt bist du und wo kommst du her?
Ich bin 15 und ich komme aus Berlin.
Und hast du mit 15 noch einen besonderen Adventskalender zu Hause?
Ja, tatsächlich habe ich den immer noch und den macht meine Mutter jedes Jahr und das freut mich immer wieder aufs Neue, weil da sind immer ganz kleine Überraschungen drin.
Sag mal.
Süßigkeiten oder auch ein bisschen Spielzeug.
Worüber freust du dich am meisten? Also worauf hoffst du immer? Man hat ja immer so, einige mögen so kleine Bücher gerne, weißt du, so Notizbücher, wo man sich was reinschreiben kann. Was hast du da schon drin gehabt, wo du gesagt hast, das war eine super Idee von deiner Mutter?
Ja, ich mag tatsächlich immer noch Lego, also Klemmbausteine, wie zum Beispiel Lego sehr gerne.
Mhm.
Und manchmal, zum Beispiel am 24., da ist immer das größte Tütchen dabei, ist dann so eine kleine Lego-Figur drin.
So ein richtiger
Set. Die mag ich immer sehr.
Ah, cool. Ja, das kann ich gut verstehen. Jetzt kommen wir mal zu den Büchern in der Bücherwurm-Sendung. Natürlich will ich auch wissen, wie liest du am liebsten beziehungsweise wo? Hast du so eine Leseecke bei dir zu Hause, wo du sagst, okay, ich muss immer hier in so diese Sitzsäcke zum Beispiel sind ja immer sehr beliebt. Wo liest du bei dir zu Hause?
Ja, ich habe ein Hochbett und unter dem Hochbett ist ein mega gemütliches Sofa. Daneben ist auch direkt ein Bücherregal, wo auch ganz, ganz viel, das ist auch wirklich immer bis zum Platzen voll. Und da setze ich mich dann ein bisschen hin, lege meine Beine hoch und da zu gelesen ist wirklich super gemütlich. Und man vergisst einfach alles um einen herum und kann einfach wirklich in der Welt versinken.
Toll, Kjell, du hast eine richtige Leseecke eingerichtet, das klingt richtig gemütlich. Ja, und richtig gut war bestimmt auch unser Testlesebuch, was du da gelesen hast. The Game, das Spiel erwacht, heißt es. Die Namen sind ja schon Knaller. Wir begleiten nämlich Macke und seinen Kumpel Piddy. Die sind ausgewählt worden, um beim legendären The Game mitzumachen. Mega, das wollten sie schon lange. Aber dann kommt alles anders als gedacht. Aber von vorn, lasst uns erstmal zusammen reinhören in den Anfang von The Game, das Spiel erwacht, von Christian Thielmann, gelesen jetzt von Julia Nachtmann.
Und nun das Wichtigste, sagte Ingo in seiner ernsten Art. Der blonde Mann mit dem Dreitagebart sah Macke eindringlich an. Wenn es euch zu viel wird im Game, wenn ihr aussteigen wollt, euch ernsthaft verletzt habt oder einfach fertig seid mit den Nerven und nach Hause wollt, dann könnt ihr abbrechen. Das geht jederzeit, ganz egal, wo ihr in der Arena seid. Ihr müsst einfach nur diese Sätze sagen. Spieler an Game Master, Abbruch, ich steige aus. Ingo sah rüber zu Piddy. Mackes Freund nuckelte noch an seinem Welcome Fruity. Für einen Augenblick vergaß Piddy Porticus den Trinkhalm, dann grinste er. Fett wie immer. Das war Piddy durch und durch, aber da wanderten Ingos Augen schon weiter zu den anderen. 16 Jungen und Mädchen standen im Halbkreis um ihn herum. Er musterte einen nach dem anderen. Schließlich landeten die kalten blaugrauen Augen bei Macke. Sollte ihm dieser Notfallcode etwa Angst einjagen? Das war doch lächerlich. Macke hätte losprusten können, so ernst guckte der Game Master. Game Master, was für ein aufgeblasener Titel. Der Typ war vermutlich ein Schauspieler, nichts weiter. Wie der dastand, so stramm wie ein Soldat in seiner khakifarbenen Uniform, die die Angestellten hier alle trugen. Auf dem linken Schulterstück hatte diese Uniform einen kleinen schwarzen Knopf, in dem ganz offensichtlich eine Kamera eingebaut war. Auch die anderen Jugendlichen ließen sich von diesen Sprüchen des Game Masters anscheinend kaum einschüchtern. Alle grinsten, nickten verständig oder verzogen keine Miene. Es waren lauter Jugendliche, die normalerweise zu viel Zeit am Bildschirm verbrachten. Sie alle hatten sich in endloser Zockerei und mit Hilfe der dicken Portemonnaies ihrer Eltern für das Game qualifiziert. Für gefährlich hielt Macke die Zockerarena nicht. Vermutlich war es riskanter, eine breite Straße in einer Großstadt zu überqueren, als einen Tag in der Arena zu verbringen. »Aber bitte macht mit diesem Code keinen Unfug«, fügte Game Master Ingo hinzu. »Ihr werdet innerhalb weniger Minuten von uns aus der Arena geholt. Eure Eltern erhalten eine Nachricht, ihr müsst sofort abreisen und euer Team hat verloren, wenn ihr den Code einsetzt.« Ingo nickte Pidi zu. »Also wirklich nur im Notfall, klar?« Pidi nickte artig. Er warf Macke einen Blick zu. Macke verstand seinen Freund auch ohne Worte. »Nie im Leben«, sagte der Blick von Pidi Porticus, »nie im Leben werden wir diesen Code auch nur flüstern.« Macke war sich an diesem wunderbar sonnigen Nachmittag ebenfalls verdammt sicher, dass das nicht passieren würde. Aber da irrte sich Macke. Ebenso irrte sich sein Freund Pidi Porticus. Schon am Abend dieses Tages würden sie den Notfallcode benutzen. Und sie würden ihn nicht flüstern, sondern verzweifelt in die Nacht schreien. Doch das ahnte Macke nicht. Noch viel weniger ahnte er, dass der Notfallcode überhaupt nicht funktionierte.
Wow, spannend. Ich will sofort Kiels und Ellas Meinung hören, aber solange das Lesen jetzt noch so frisch im Kopf ist, unsere Gewinnspielfrage zu diesem Buch.
Wie lautet der Notfallcode zum Abbrechen des Spiels?
Ella, du wüsstest es sofort, ich weiß. Aber erzähl uns erstmal ganz von vorne jetzt mal das Buch, der Look, also das Cover. Wie hat dir das Bild gefallen, was da drauf zu sehen ist?
Also, das Buch hat mich nicht so angesprochen als erstes, weil ich auch eher andere Dinge lese.
Ja, mit Pferden hat es natürlich tatsächlich sehr wenig zu tun, auch auf dem Bild schon, ne? Das sieht ja so nach einer ganz anderen Welt aus. Beschreib mal, was siehst du auf dem Buch?
Also, da ist eine große Welle und da sind 4 Personen auf einem Floß. Und die Welle scheint gerade über die zu schwappen.
Das zeigt ja schon so, ne? Abenteuer, da ist ordentlich was los. Erzähl mal, was hat dir denn besonders gut gefallen? Was fandst du besonders spannend?
Also, das ist halt immer ist was Neues passiert. Und die müssten irgendwas Neues machen. Und es wurde nie so richtig langweilig dann.
Und sag mal, Kiel, ab welchem Moment ist das ganze Pidi und Macke denn gar nicht mehr so richtig geheuer, was da passiert bei The Game?
Naja, es gibt dann ja, wie man auf dem Bild vorne ja auch schon sieht, irgendwann gibt es eine riesige Welle, wo sie dann alle reingeraten. Da tritt ja auch ein Fluss über die Ufer und das Ganze wird richtig gefährlich. Und dann probieren sie ja sogar auszusteigen. Ich weiß gar nicht, darf ich das sagen? Dann probieren sie ja sogar auszusteigen. Aber dann klappt das ja nicht. Und ich glaube, da hat man so richtig gemerkt, wie die dann Angst bekommen haben.
Das glaube ich. Habt ihr denn öfter schon vorher gedacht, jetzt sagt doch den Code, sagt doch jetzt Spieler an Game Master, Abbruch, ich steig aus. Habt ihr das zwischendurch gedacht?
Also ich finde, vor dieser Stelle, bevor diese große Welle dann kam und der Fluss über die Ufer getreten ist, finde ich, wurde alles noch irgendwie recht angenehm beschrieben und so. Es wurde ja auch gesagt, ja, es gibt ja auch Service in der Arena und so. Es gab zwar ein paar Streitereien, so unter ein paar Spieler und Spielerinnen, aber ich dachte eigentlich bis dahin, ja, das wird hier eigentlich ein Sonntagsspaziergang.
Und dann kam die Welle.
Ja, genau.
Ella, welchen der anderen Spieler mochtest du denn überhaupt nicht? Gab es so einen Bösen richtig da drin?
Also, da in dem Buch gab es einen Gamer-Star. Und ich weiß auch nicht, ob ich das sagen darf, aber der hat sie dann eigentlich entführen wollen. Ja, und den mochte ich nicht.
Den mochte man nicht. Und kannst du uns schon mal, das verrat mal lieber nicht, ob es ein Happy End ist, habe ich gerade selber überlegt. Was macht das Buch denn so besonders, Kjell?
Na, also ich finde das generell eine total so eine spannende Idee, so Computerspielen so in so eine reale Welt zu übertragen, weil ich spiele ja auch sehr gerne auch mal am Computer und wenn ich mir vorstelle, so meine Spiele so in der echten Welt, so auf dem Handy ist das immer alles so ganz locker und lustig, aber solche Sachen der echten Welt, also würde es schon ganz schön zugehen.
Bei denen, die Candy Crush spielen, geht's noch. Da kannst du einfach Obst Bonbons verschieben. Das passt auch in der realen Welt noch einigermaßen. Aber bei anderen Spielen bin ich ganz bei dir. Da wird das natürlich ein bisschen unangenehmer. Wem würdest du dieses Buch denn empfehlen, Ella? Hast du sofort irgendwie einen Klassenkameraden oder einen Freund im Blick gehabt und hast gedacht, oh, für den oder für die wäre das was?
Wahrscheinlich Svea oder Carlotta, das sind meine Freundinnen. Mhm. Denen hätte das gut gefallen.
Und warum gerade den beiden?
Weil auch das Thema und so mit so Videospielen und so irgendwie auch gut passt zu denen und die bestimmt auch sowas lesen.
Mhm, das passt dann irgendwie gut zusammen, ne? Für wen ist es denn gar nichts, Kjell?
Also ich finde, das Buch hat so ein bisschen so ein gewisses Alter, in dem ich empfehlen würde. Ich würde es nicht für Leute vielleicht unter 7 empfehlen, weil es für die vielleicht sogar auch noch ein bisschen zu lang ist und sogar auch zu gefährlich natürlich manchmal. Und ich würde auch sagen, nicht für Leute vielleicht über 30 oder so, weil dann diese Leute vielleicht mit diesem Videospielaspekt vom Spiel nicht mehr so viel anfangen können.
Ich finde, ihr habt da ein super Bild aufgestellt, ne, dass man sagt, okay, man muss schon so ein bisschen verstehen können, wie diese Welt funktioniert. Und das schließt einfach sowohl ein kleineres Kind aus, als auch ein Erwachsenen, der diese Spielwelten auch so gar nicht kennt. Vielen lieben Dank an unsere zwei super Testleser, Ella und Kjell. Dankeschön. Tschüss, ihr beiden.
Tschüss.
The Game, das Spiel erwacht, hat Christian Thielmann geschrieben. Und es ist im Fischer Sauerländer Verlag erschienen. Und jetzt habt ihr ja gehört, wie Ella und Kjell das gemacht haben. Und ich freue mich auf euch. Werdet unsere nächsten TestleserInnen. Dafür brauchen wir nur eins, eine Mail von euch, wie wir euch erreichen können. Und schreibt uns auch gerne mit rein, was ihr am liebsten lest. Dann können wir so ein schönes, gutes Buch des Monats für euch raussuchen. Dann senden wir das Buch, ihr lest es und sagt mir dann, was ihr daran toll, blöd und perfekt gefunden habt. Mailt mir einfach mit dem Betreff Bücherwurm an mikado@ndr.de. Das nächste Buch steht übrigens auch schon fest. Das heißt Atlas, Elena und das Ende der Welt von Anna Wolz aus dem Carlsen Verlag. Das Buch ist super geschrieben. Es geht um ein sehr wichtiges Thema, was leider viel zu viele von uns kennen, nämlich Mobbing. Elena, um die es in dem Roman geht, wird wegen eines Videos von ihrem Social-Media-Account gemobbt. Sie will deswegen einfach nur weg und landet am Ende auf der Farm ihrer Tante mitten im Nichts. Genau dort trifft sie auf Atlas, ein Junge, der anscheinend auch irgendein Problem mit sich rumschleppt. Jedenfalls schließt er sich irgendwie immer im dunklen Zimmer ein. Zwischen ihnen beginnt eine ganz besondere Freundschaft. Auch wenn Anna Wolz so viel Humor wie möglich in die Seiten packt, finden wir, für dieses Buch über Mobbing sollte man mindestens 10 Jahre alt sein. Ich freue mich schon drauf, mit euch drüber zu quatschen. Für unser letztes Buch dürft ihr gern viel jünger sein als 10. Unser Mikado-Bücherwürmchen-Tipp ist heute ein volle Kanone und ohne Umwege ab in das Weihnachtsgefühl-Buch und heißt Archibald allein im Wald. Geschrieben hat es Norman Klar und die wirklich süßen Bilder, die kommen von Jess Rose. Erschienen ist es im Magellan Verlag. Jetzt aber zu Archibald, eine Tanne mit einem ganz, ganz großen Traum.
Sie wäre so gern ein Weihnachtsbaum. Mit bunten Kugeln, vielen Kerzen, Perlenketten, Knusperherzen und obendrauf, da hätt sie gern einen Weihnachtsfunkelstern.
Und ihr sagt, hey, ist doch eine Tanne, das wird bestimmt was. Ja, da ist ein Aber und das hat einen Grund. Weihnachtsbaumtraum okay.
Doch leider ist sie schief und krumm, nicht sehr grün und nadeldrum und außerdem noch obendrein mit 1 Meter viel zu klein. Hat nicht zuletzt, man glaubt es kaum, 2 Spitzen auf nur einem Baum.
2 Spitzen? Ich finde endlich die perfekte Lösung. Ich muss mich immer entscheiden, ob ich die große Schleife oder so eine klassisch goldene Weihnachtsbaumspitze obendran machen soll an den Weihnachtsbaum. Und da hätte ich mal beides. Julia, wir finden perfekt, aber das finden nicht alle und Archibald wird nicht ausgesucht und bleibt erstmal allein im Wald stehen. Bis ein kleiner Junge Archibald entdeckt und sich endlich alles ändert. Was meint ihr? Gibt es ein weihnachtliches Happy End in einem warmen, nach Keksen riechenden Weihnachtszimmer für Archibald? Nicht ganz.
Schon hebt der Vater die Axt hinauf, doch sein Sohn, der hält ihn auf. »Halt, unser Baum muss hier nicht fort, er steht doch schon am richtigen Ort.« Archibald bleibt also stehen. Der Vater brummt aber beim Gehen, »Was wird denn deine Mutter sagen, wenn wir keinen Baum heut haben?« Der Junge, der fängt an zu lachen. »Ach, Papa, lass mich einfach machen.«
Und ihr ahnt es schon, es klappt. Alle finden sich an Weihnachten in dem eingeschneiten Wald zusammen und feiern friedlich und mit einem doppelt spitzenmäßigen Baum das Fest der Liebe. Schön. Es ist das perfekte Buch für einen Familienkuschel-Vorlesemoment und ist auch einfach schön, Archibald zu seinem Happy End zu begleiten und bringt großen Spaß. Weil Weihnachten wollen wir, dass es allen gut geht und zum Glück gibt es da dieses Happy End. Deswegen jetzt nochmal gesammelt. Das Buch heißt Archibald allein im Wald. Ist von Norman Klar und ein süßes Bilderbuch für alle ab 2,5. Aber ab, ich sage bis 99. Und dazu unsere letzte Rätselfrage des Tages.
Wie viele Tannenspitzen besitzt Archibald?
Das war sogar unsere letzte Rätselfrage des Jahres, Julia.
Oh mein Gott!
Und ich glaube, ihr könnt es beantworten. Jetzt habt ihr die 5 Antworten für unser Gewinnspiel zusammen. Und wenn nicht, kleiner Tipp, im Podcast kann man auch zurückspulen, ne? Die Antworten dann alle mailen an mikado@ndr.de. Schreibt uns noch euren Namen, eure Adresse und euer Alter dazu und das Buch aus dieser Wunschzettelsendung, was ihr euch als Gewinn wünschen würdet. Weihnachtspost nehmen wir übrigens auch gerne per Karte an NDR Mikado 20149 Hamburg. Beim letzten Mal gewonnen haben Elinor Kaspar aus Karlsruhe, Maximilian und Johannes Koch aus Hilter und Torben Balenti aus Wolfsburg. Herzlichen Glückwunsch nochmal! Das war die letzte Sendung des Jahres. Moment, das klingt irgendwie zu traurig, oder? Das war das Happy Bücherwurm-End des Jahres 2024. So, da wurden von irgendwo nochmal die Glöckchen hergeholt. Die mussten noch einmal sein in dieser Sendung. Den Ton hatte für uns Manfred Faust im Blick. Die Buchausschnitte hat Schauspielerin Julia Nachtmann gelesen. Julia, hast du auch noch ein Glöckchen?
Nee, nicht parat.
Schöne Weihnachten, Julia.
Ja, das wünsche ich dir auch und euch auch allen natürlich.
Im Buchtalk war Wiebke Keunicke aus dem Mikado-Team dabei und in der Regie saß unser lieber Wolfgang Sesko. Außerdem dabei war unsere Bücherfinderin Katharina Marenholz und Autorin dieser Sendung ist Lisa Krumme. Und ich bin Marja Herzbach und ich freue mich auf das nächste Mikado-Jahr mit euch. Ich hätte mal Lust auf was richtig lustig Schräges irgendwie. Weißt du, irgendwas, was nicht so richtig zusammenpasst? So ein Engel, der allen Streiche spielt. Oder ein Buch über eine Erfinderschule, wo alles ganz schräg ist. Und bis dahin wünsche ich euch einfach ein perfektes Weihnachten. Dass ihr mindestens einen Moment habt, in dem ihr denkt, ach, Weihnachten ist richtig toll. Und wenn es nur wegen der guten Kekse ist. Apropos, noch 3 übrig. Das geht nicht. Bei Keksen gilt, es wird keiner zurückgelassen. Bis nächstes Jahr. Ich freue mich.
Das war Mikado, Podcast für Kinder vom NDR.